Ja, jetzt habe ich Gäste hier im Radio, nämlich den Rietzenitscher Heimatverein. Die müssen sich aber mal selber vorstellen. Und in den nächsten Tagen wird es dann nämlich Aufführungen geben, ganz besondere Aufführungen. Ja, stellt euch doch vielleicht mal der Reihe nach vor. Vielleicht beginnt die Leonie.
Ja, hallo, ich bin Leonie Sova, Vereinsmitglied der ersten Stunde sozusagen. Ich habe zusammen mit Philipp Rücker, dem anderen Gründungsmitglied, vor 2 Jahren den Rietzenitscher Heimatverein gegründet. Es ist ein fiktiver Verein und ich selbst bin Theaterregisseurin und Dramaturgin und arbeite unter anderem auch im Ostpassage-Theater.
Ja, wie heißt denn der reale Verein hinter dem Rietzenitscher Verein, also diese mafiöse Struktur im Untergrund des Rietzenitscher Heimatvereins?
Ja, hinter diesem Scheinverein steht Schatz und Schande e.V. und das ist ein Musiktheaterverein für zeitgenössisches Musiktheater. Aber dazu kann der Philipp ja jetzt auch noch mal ein bisschen mehr erzählen.
Ja, genau. Also der Rietzenitscher Heimatverein ist Bestandteil eines Stücks und das Stück heißt Schatz und Schande. Vielleicht haben manch eine schon Plakate gesehen oder Werbung auf irgendwelchen anderen Kanälen. Wir haben das, manch einem mag es vielleicht auch so ein bisschen klingeln im Hinterkopf, weil dieses Stück Schatz und Schande, das gab es schon mal im letzten Sommer. Und in diesem Sommer wollen wir es wieder aufnehmen und werden jetzt nochmal 4 Aufführungen diesen Juli machen.
Jetzt muss ich noch der dritte Anwesende vorstellen.
Ja, genau. Ich bin Clemens Reichmann und ich bin Vereinsmitglied, wahrscheinlich noch gar nicht. Ich bin ausgeliehen erst einmal für die Bühne und ja, ich bin Pianist und ja, habe die Ehre, dieses tolle Stück jetzt zum zweiten Mal begleiten zu dürfen.
Ja, ihr müsst noch eure Funktion im Stück nochmal sagen, glaubt der Philipp.
Das stimmt. Also ich habe die Musik dafür komponiert oder arrangiert und auch die Projektleitung gemacht. Ich bin Komponist eigentlich von Hause aus.
Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Inhalt des Stückes. Es ist ja eine Volksliederrevue. Ist das für dich was Vertrautes, dich komponistisch in so ein Gefilde vorzuwagen?
Jein. Also mittlerweile ist es natürlich sehr vertraut, weil wir haben wir spielen das Stück ja schon ein Jahr davor oder wir haben es vor einem Jahr entwickelt. Ich habe die Musik schon auch bestimmt ein Jahr, bevor wir die Produktion letzten Sommer gemacht haben, angefangen zu sichten und zu bearbeiten. Deswegen ist es mittlerweile nicht mehr neu. Zum Anfang war es tatsächlich neu, obwohl ich ja deutsche Volkslieder vielleicht meine eigenen Volksliedkultur ist, so war es zum Teil neu und ich habe mir viel angelesen und mich viel damit beschäftigt und viel in Liederbüchern gewälzt und mir Texte durchgelesen und in Archiven gesucht.
Ja, die Leonie vielleicht noch, was sie in diesem Stück so treibt.
Ich habe Dramaturgie und Regie gemacht und das lief so, dass Philipp sich eben schon eine Zeit lang in deutschen Volksliedern rumgetrieben hatte und dann ins OPT kam und eben noch jemanden gesucht hat, der die Regie halt führt und Lust hat, das zusammen zu tragen und ertragen. Und habe ich das gemacht und so bin ich erst eigentlich an dieses Thema Volkslieder gestoßen. Also das hat vorher in meinem Leben, wenn überhaupt in meiner Kindheit, eine größere Rolle gespielt, also wie vielleicht bei vielen von uns und dann ist das verloren gegangen und dann war das jetzt eine schöne Wiederentdeckung. Ja,
ja, das Volkslied, das spielt ja eine große Rolle im deutschen Fernsehen. Und wie steht ihr zu dieser gegenwärtigen Fernsehtradition des Volksliedes? Das könnt ihr vielleicht auch mal, ist doch ganz interessant.
Ja, also wenn du jetzt so auf Musikanten, Stadl und Schlager anspielst, also damit setzen wir uns auseinander, auch in dem Stück. Also es gibt sozusagen Schlagerparodien, wir überspitzen das sozusagen, was es so gibt im Fernsehen oder auch auf Dorffesten oder überall, wo einem volkstümliche Musik begegnet. Wir einerseits zeigen wir das übertrieben auf der Bühne und andererseits gibt es ja auch eine andere Tradition von Volksliedern, die also eher mit der klassischen Musik zu tun hat, wo Komponisten im 19. Jahrhundert Lieder gesammelt haben, aufgeschrieben haben, bearbeitet haben, neue Lieder erfunden haben und so weiter. Und diese beiden Pole eigentlich, die bringen wir zusammen und verwirbeln sie ganz ordentlich und dann kommt was Neues bei raus.
Also es ist nicht nur ein ironischer, trashiger Bezug für euch möglich, sondern auch...
Nee, nicht nur. Also ich würde sagen, wir bejahen durchaus das, sag ich mal, die Populärkultur oder das Populare. Also es ist, finden wir, nicht unbedingt zum Nachteil, wenn man halt, wenn es Phänomene gibt in der Kultur, die viele Leute kennen. Ne? Und das ist Pop auf der einen Seite, das ist Schlager in Deutschland und aber dennoch erlauben halt auch diese Phänomene, dass man halt irgendwie neu rangeht, ne? Und die neu auslotet und dennoch aber den Anschluss dann halt nicht verliert an diese doch sehr bekannten Kulturen, die viele Menschen eben ansprechen. Und das war uns halt auch eben wichtig, ein Musiktheater zu machen, was sich nicht irgendwie, sag ich mal, in ja, der Avantgarde so verliert und nicht mehr anschlussfähig ist, sondern eben genau dort anzudocken bei dem, was gerade ist, was viele Leute kennen und was Neues draus zu machen und in ein paar Richtungen auszudehnen und das auf jeden Fall auch bejahend, ja.
Ja, vielleicht spielen wir jetzt mal ein Stück, nämlich, da habt ihr was rausgesucht, Königskinder. Könnt ihr was drüber erzählen, was das für ein Stück ist?
Es waren zwei Königskinder, ist... ein ganz, ganz langes Lied. Wir haben es im letzten Jahr mit all 12 Strophen gemacht. Wir haben jetzt gekürzt. Es sind, glaube ich, nur noch 7 oder 8. Wenn wir es hören, ihr könnt mitzählen. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich bin mir gar nicht sicher, wie alt es ist. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall so aus dem 19. Jahrhundert und ein bisschen so an eine Märchengeschichte angelehnt, wo es eben um zwei Liebende geht, die nicht zueinander finden können, außer im Tod.
Ja, wir horchen mal rein.
Es waren zwei Königskinder, die hatten mein Mutter so lieb. Sie konnten beisammen nicht kommen, das Wasser. Ach, Liebster, könntest du schwimmen, so schwimm doch herüber zu mir. Drei Kerzen will ich dir anzünden und die sollen leuchten dir, und die sollen leuchten dir.
Das wird ein falsches Lämpchen, die sich um ihren Mantel und sprang wohl in die See. Gute Nacht, mein Vater und Mutter, ihr seht mich nimmer mehr. Ihr seht mich nimmer mehr.
Da hört man Glöcklein läuten.
Da hört man Jammer und Laut.
Hier liegen zwei Königskinder.
Ja, was haben wir da jetzt gehört? Also ist da jetzt eine Ironie zu hören in diesem Stück?
Ja, ich glaube, Ironie ja, ja, auf jeden Fall. Aber also es behält durchweg so eine Doppelbödigkeit. Es hat ja auch in dem Stück hat es auch eine wichtige Funktion, ohne jetzt vorwegzunehmen, was es damit auf sich hat. Ja, und es bleibt nicht nur ein ironischer Bezug, sondern ja gleichzeitig irgendwie auch eine Reise, eine Ebene tiefer. Es beginnt an der Oberfläche und Schritt für Schritt wird es abgründiger und taucht weiter ein.
Wie fühlt es sich denn an, als Musiker eigentlich da auf so einer Bühne zu stehen, und dann muss man dann ganz ernst bleiben, halt, wenn man ja sowas macht, was man sonst vielleicht von sich aus in seiner eigenen Musik, die man so früher gespielt hat, nicht machen würde. Also wie fühlt es sich an, als Musiker oder Musikerin auf der Bühne dann halt in so einem Stück zu sein?
Ja, es ist auf jeden Fall erst einmal eine Riesenherausforderung, glaube ich, für uns alle gewesen, als Profimusiker, die eigentlich auf der Bühne stehen, nicht um auch ein Teil eines Schauspiels zu sein. Ja, das war, zumindest für mich war das eine Riesenherausforderung, und das beeinflusst natürlich auch die Musik total. Die Musik tritt mit manchen Elementen eher in den Hintergrund, wird eben Teil eines größeren Ganzen, und ja, in das muss man sich einfügen, muss sehr genau hinhören, was passiert in der Szene, ja, und...
Spielt ihr die Sachen dann straight runter, oder sind dann halt auch quasi theatrale Unterbrechungen oder Breaks oder Sachen, wo ihr halt nicht nur das Stück spielt, sondern dann quasi ein theatrales Element mit hinzutritt in der Musik?
Ja, total. Also einerseits müssen wir natürlich immer schauen, wann wir mit den Stücken anfangen. Also das muss ja getimed Stimmt. sein, und dann auch natürlich während die Stücke laufen, passiert ja auch in der Szene meistens etwas, und ja, das muss alles sehr genau aufeinander abgestimmt sein. Und ja, und nicht zuletzt müssen die MusikerInnen, die ja auf der Bühne dann auch sitzen, ja die ganze Zeit irgendwie wie Teil des Ganzen sein. Also wir sind ja nicht nur irgendwie eine Begleitband, sondern eigentlich sind wir teilnehmende Akteure in dieser Szene, in diesem Stück. Und ja, das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr schwer fällt. Ich kann meine Musik spielen, und das ist die eine Sache, auch auf einer Bühne. Aber eine andere ist es, wenn dazu eben noch diese zusätzliche Ebene kommt des Schauspiels. Man ist Teil einer Handlung, die da vor sich geht, und muss sich dazu verhalten, mimisch, gestisch, ja.
Hast du im Moment auch noch rein musikalische Auftritte, also jetzt außerhalb von Schatz und Schande, und verändert das auch dein Auftreten als reiner Musiker sozusagen?
Ja, ich denke schon, dass es das, ja, hauptsächlich mache ich das. Also ein einen solchen Job als Bühnenmusiker hatte ich davor noch nicht. in der Form und ja, vielleicht auch in dieser Dimension. Und ja, klar, das verändert, wie ich jetzt darauf schaue, wenn ich auf die Bühne gehe, was ich mache, mit was für einer Präsenz ich vielleicht spiele. Und auch, wie ich meine Ansprachen halte. Also wenn ich spreche ja auch zum Publikum, wenn man rein konzertant spielt und vielleicht ein Programm leitet, tut man das. Und das hat ja auch eine Form oder hat diese Dimension so ein bisschen. Und ja, das beeinflusst sich auf jeden Fall.
Vielleicht nochmal die Frage an Philipp. Du bist ja auch quasi mit als Komponist tätig in diesem Stück. Ja. Aber es sind ja auch klassische Vorlagen. Was ist da genau deine Arbeit eigentlich? Also wie verändern sich die Stücke dann durch so eine Bühnensache?
Ja, also meine musikalische Bearbeitung war ja meistens erst da und dann haben wir sie inszeniert. Für die Bühne adaptiert und dann kamen noch Nuancen dazu, aber also man hat es ja vielleicht bei dem, was wir vorhin gehört haben, schon gemerkt, dass ich nehme eine klassische Vorlage, bleibe meistens auch bei der Melodie und dem Text und gucke aber ganz genau hin, was steckt da eigentlich drin und versuche dann Querverweise eigentlich, also musikalische Querverweise herzustellen. Also die Königskinder vorhin zum Beispiel, die gehen ja so sehr poppig los. Also diese Kadenz zum Beispiel in den ersten Strophen, die kommt genauso auch bei den Pudis vor. Und das fand ich großartig, deswegen habe ich dieses Intro irgendwie und diese ersten beiden Strophen so genommen, weil ich dachte, geil, es ist halt einfach, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Pudis-Song, ob es der mit dem Drachen war oder noch ein anderer, aber es auf jeden Fall, und das ist toll. Und danach gibt es eben diesen anderen tänzerischen Teil, auch so poppig ist es auch irgendwie. Querverbindungen in anderen Liedern, ja, gibt es eben mehr so Schlagerverbindungen oder auch manche sind eben jazziger, aber darin besteht eigentlich die Arbeit. Und ja, ob man das nun Komposition oder Arrangement nennt, weiß ich nicht so genau, es fließt, ist so eine Grauzone.
Bemerkt man dann, dass einem das Populistische im Pop sozusagen auch Spaß machen kann? Also das ist ja eigentlich
absolut.
Was man eigentlich eher mit ein bisschen Distanz betrachtet, wenn man so mit der modernen Musik vielleicht in den 80er Jahren aufgewachsen ist. Also Trash, da hat man so ein bisschen Distanz dazu. Aber wenn man dann jetzt die Möglichkeit hat, ohne schlechtes Gewissen populistischen Pop zu spielen.
Ja, was heißt populistisch? Nicht? Also populistisch ist ja vielleicht so ein sehr belastetes Wort. Aber also ich meine, Pop macht schon irgendwie Spaß. Und das, damit zu kokettieren und das damit zu arbeiten, hat ja fast auch schon wieder eine Tradition. Also die Pop-Art ist, glaube ich, in den Ende der 60er entstanden. Und da haben eben bildende Künstler mit Pop und Zeichentrick und Comic kokettiert. Und Musiker haben das auch gemacht. Viele, also es gibt eben diese, und da ordne ich mich auch zu, diese Grauzone, die nicht rein kommerzieller Pop ist, und die aber auch nicht rein akademische, ernste Musik ist, sondern die irgendwas dazwischen sucht und auch diese Grenze immer überspringt in beide Richtungen.
Hier vielleicht noch die Leonie, weil als Dramaturgin ist das ja auch nichts Alltägliches, halt Musik in ein Stück einzubauen. Hattest du da schon vorher mit Erfahrung und wie hat es deine Art, jetzt über so ein Stück nachzudenken, verändert?
Ich hatte damit vorher keine Erfahrung, also ich bin da auch wirklich ins kalte Wasser gesprungen, hatte aber wahnsinnig Lust darauf, weil ich auch aus der Musik komme, also ich habe vor Theatermusik studiert und ja, es lag eigentlich nahe, dann mal Musiktheater zu machen und ich dachte, ich probiere es einfach. Es war sehr spannend und es war in jedem Fall eine dramaturgische Herausforderung, die quasi so ein bisschen wie so ein Puzzle funktioniert. Wir haben dann sehr viele Improvisationsproben über, sag ich mal, solche verschiedenen Topi, also Topos sozusagen, der, was wir als Ensemble so im weitesten Sinne so unter Volkskultur verstehen, in Anführungsstrichen, oder auch, sag ich mal, Klischees deutscher Kultur. Und dann kamen da viele tolle Ideen und Spiele und Spieleinlagen dabei rum und dann hat sich so langsam dieses Stück halt, ist es dann einfach gewachsen und musste dann aber halt noch mit der Musik verpuzzelt werden, also passfertig gemacht werden. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, wenn man schon, sag ich mal, Material da hat und das dann zusammenfügt. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, daraus eben dieses Stück zu basteln. Gemeinsam mit Philipp als Komponisten und den Schauspielern. Und ja, aber das war neu und ich denke, es hat es insofern verändert, dass ich das nicht mehr anders machen will. Also ich habe tatsächlich wirklich jetzt gänzlich das Interesse daran verloren, sag ich mal, ja, schon bekannte Stoffe oder einen Kanon zu inszenieren. Das ist interessant, das sollen andere machen, aber ich will auf jeden Fall so weitermachen, weil mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube, daran kann man sehr viel Neues entdecken und auch was, ja, was Neues bieten auf der Bühne.
Also bei dir hat das auch so eine Rückwirkung auf dein dramaturgisches Tun gehabt dann sozusagen?
Ja, in jedem Fall. Also ich konnte eine Methode, die ich auch schon vorher angewendet hatte, nochmal ein bisschen ausfeilen und daran Sicherheit gewinnen. Und ja, und das hat auch dazu geführt, dass ich auch mit Philipp das nächste Musiktheaterprojekt machen werde, was auf jeden Fall ja ja eine schöne große Sache ist irgendwie für mich und ja, da in jedem Fall und dass ich auch mit Musiktheater eben weitermachen will, weil dieses Zusammenführen von Worten, Spiel und Musik sehr viele Möglichkeiten bietet, also mehr als gedacht tatsächlich. Also man kann Worte gegen Musik laufen lassen, man kann ein Spiel darunter führen oder darüber. Also es gibt sehr viele Begegnungsmöglichkeiten von Spiel und Musik, von Szene und Wort. Und das war jetzt hier quasi das Experiment davon, auch viele auszuloten.
Im Entstehungsprozess, wo waren da so die Reibungspunkte? Also ich stelle mir dann vor, dass man vielleicht dann auch manchmal drüber stolpert. Ja, ist das jetzt zu dick aufgetragen? Sind die Geigen vielleicht ein bisschen zu dick an der Stelle? Oder wie geht man damit um, das doch vielleicht diesen Trash-Faktor ein bisschen zu brechen? War das ein Thema in der Entstehung?
Ja, auf jeden Fall. Also der Entstehungsprozess, das war ja im Grunde genommen letztes Jahr. Und da hatten wir quasi noch kein, also ja, wir haben das Stück ja zusammen entwickelt und auch mit den Schauspielern zusammen und da hat es natürlich auch immer mal geknirscht im Gebälk, also weil einfach da quasi vier Individualisten aufeinander gehockt haben, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und die ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und die auch, ja, und da gab es dann eben natürlich Meinungsverschiedenheiten, also vor allem bei inhaltlichen Sachen, irgendwie wie radikal kann man sein, ist es zu weit, geht es einem zu weit, geht es den Darstellern zu weit, sozusagen nicht, aber die haben ja auch irgendwo eine Schmerzgrenze, was sie auf der Bühne machen möchten und ich glaube, wir berühren diese Schmerzgrenze zum Teil, ohne dass jemand sich, ich glaube, es ist nicht... wir müssen niemanden, es tut sich niemand weh oder so, aber es ist ein provokatives Stück und das ist es eben auch schwer, glaube ich, für die Darsteller und auch für uns ist es schwer irgendwie, weil ja, weil man mit dem Stück, glaube ich, nicht so, wir bedienen wenig Klischees, also es ist sozusagen so, ich meine, wir beschäftigen uns mit so einem ganz altbacken, konservativen Thema, mit Volksmusik und mit Heimatvereinen und machen das aber zum Beispiel an Orten der linken Szene aus einer linken oder eher linken, liberalen Perspektive. Hm. Und das clasht und das ist irgendwie für alle ein bisschen unangenehm, sowohl die Konservativen als auch die eher liberal-linken Eingestellten und das ist spannend.
Wie war das Publikum eigentlich bei den Premieren im letzten Jahr? Sind auch Freunde der Heimat verbundenen Musik gekommen oder wie war's?
Ich habe sie nicht gesehen, aber mal ist ja auch die Frage, ob man ihnen das an der Nasenspitze ansehen kann. Jedenfalls die Gespräche danach haben das jetzt nicht so gezeigt. Ich glaube, also wir haben ja auch im Ostpassage-Theater gespielt, da war das auch einfach der falsche Ort dafür, um ja diese Leute eben, also dass sie halt kommen. Das Ostpassage-Theater hat ja ein anderes Publikum. Das waren eher junge Leute, viele StudentInnen. Denen sind wir dann nicht begegnet, aber es wird jetzt interessant, weil wir jetzt halt das Stück wirklich an sehr verschiedenen Orten spielen werden. Also nochmal im Sommertheater vom Ostpassagetheater, in Grünau beim Schöner Parkfest und im Gewandhaus. Und vielleicht kommen da ein paar Freunde der Volksmusik und dann werden wir sehen, wie die Reaktionen sind.
Wollt ihr damit mal über die Dörfer tingeln, wie so in Solo-Sunny zum Beispiel, diesem schönen Defa-Film, man das sieht?
Das wollen wir tatsächlich. Also das ist auch unser großes Ziel. Das wäre wirklich schön, weil das Stück ist eigentlich auch so eine Art Frage für uns. Also die meisten von uns kommen aus dem ländlichen Raum vom Ensemble. Und wir haben das Stück natürlich auch so ein bisschen nach unserer eigenen Erfahrung gemacht und das, was wir so erlebt haben in unserer Kindheit, das, was wir kennen. Und auch die Feste, wie sie da gefeiert werden, auch der Humor, aber nicht nur das, nur die Heiterkeit, aber auch die Depression und die Erschöpfung, die teilweise in ländlichen Regionen eben herrscht. Und dieses Lebensgefühl haben wir versucht, in dem Stück einzufangen und dann jetzt nochmal aufs Dorf zu gehen da zu spielen und die Leute halt also mit dem Stück sozusagen zu fragen, ja, fühlt ihr eigentlich so und wie geht's euch damit? Und ne, man merkt das ja auch immer, wenn man dann in der Vorstellung sitzt und wie so dann die Resonanzen sind, das wird sehr spannend werden und wir sind alle gespannt darauf.
Habt ihr euch eigentlich auch damit beschäftigt, auch in der realen Volksmusik, da bricht ja manchmal diese schöne Fassade irgendwie ein, in Klatschzeitschriften wird es dann quasi ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt, dass der und die ein Problem mit Depressionen hat oder ja andere Dinge, die eigentlich nicht in diese heile Welt reinzupassen scheinen. Habt ihr euch auch damit beschäftigt, Klatschzeitschriften im Arztvorzimmer gelesen, heimlich?
das jetzt nicht, aber der Tatort ist ein bisschen drin. nicht das. Also ich glaube, das Thema Depression, das ist eins der Themen, die vielleicht am ernstesten genommen werden, weiß ich nicht. Aber wir haben uns auch eben versucht, denen zu widmen. Aber nein, Klatschzeitschriften, das hätte den Rahmen gesprengt. Wir mussten es irgendwo begrenzen.
Ja, vielleicht den neuen Aufführungen dann. Was ich noch fragen wollte, nochmal ein Stück könnten wir jetzt vielleicht spielen oder so. Habt ihr noch Ideen, was man noch spielen könnte jetzt?
Ja, wir könnten doch, also wir haben gerade über Depressionen gesprochen und was mich fasziniert hat an diesen deutschen Volksliedern ist, dass sie unglaublich düster sind oft. Also wenn man das Wort Volkslied sagt, dann denken viele ans Musikantenstadel, an grinsende, grauhaarige Leute, die fröhlich klatschen und Bier trinken, aber wenn man sich die Texte von vielen alten, überlieferten Volksliedern mal bis zur letzten Strophe durchliest oder sie sich anhört, dann merkt man, dass da ganz viel Schwermut drin ist und ganz viel Traurigkeit und das allertraurigste Stück ist eigentlich Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus? Das würde ich jetzt sehr gerne hören.
Nun denn, dann soll es geschehen.
Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus?
Morgen, wenn die Hähne krähen, wollen wir nach Hause gehen. Brüderlein, Brüderlein, dann gehen wir nach Haus.
Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus?
Früh, wenn der Tag anbricht, die Freude nicht, Brüderlein, Brüderlein, der fröhliche Braus.
Schwesterlein, Schwesterlein, wohl ist es nun Zeit.
Mein Liebster tanzt mit mir, geh ich tanz dir mit dir, Brüderlein, Brüderlein.
Auf meinen Wängen.
Ja, jetzt haben wir das gehört und ich wollte noch mal woanders hinkommen jetzt, nämlich die Covid-19-Krise, die hat euch euer Stück ja nun auch so ein bisschen zeitlich begrenzt, weil ihr letztes Jahr im Sommer das aufgeführt hattet und dann war erstmal wieder eine Pause und jetzt könnt ihr es dieses Jahr im Sommer wieder im Freien aufführen. Wie ist es euch ergangen als ja doch jungen Künstler, Künstlerinnen in dieser Krise? Also das ist natürlich einerseits die Frage, wie ergeht es euch finanziell? Das ist ja einiges schwerer geworden. Andererseits ist natürlich auch für die Planbarkeit von sowas wie Theater oder Musiktheater schwierig.
Ja, total. Also ich glaube, ich kann jetzt nur für die musikalische Seite oder zumindest für die Seite der darstellenden Kunst sprechen, weil ich glaube, dieser Bereich, den hat es am härtesten getroffen vielleicht, ja, weil Aufführungen, Bühne, all das sehr, sehr schwer möglich war über diesen Zeitraum. Und ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Seine ist natürlich die finanzielle Seite. Das ist ein Riesenpunkt. Das, was wir eigentlich machen, beruflich, das kann nicht stattfinden. Und das ist natürlich finanziell, egal wie gut man versucht, es zu kompensieren, ein Rieseneinschnitt. Und auch, also bei mir persönlich jetzt, kam von den Förderprogrammen der Regierung jetzt nicht viel an. So, das war sehr unterschiedlich, aber ich persönlich, ja, bei mir hat das nicht funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, das sind sehr, sehr viele Existenzen an der, waren ja schon sowieso an der Grenze, aber jetzt so richtig. Und ja, das Ganze auch nicht nur finanziell. Ich glaube, das wird total unterschätzt, aber es ist ja Menschen, die sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, die tun das nicht des Geldes wegen. Und sie tun es wegen einer größeren Idee vielleicht oder einer großen Passion. Und auch die kann nicht stattfinden in dieser Zeit. Also das ist etwas oder kaum, wenn man von vielleicht ein paar Online-Projekten irgendwie, wenn man versucht zu kompensieren, so absieht. Aber ja, auch das, also der quasi das, was man vorhat mit seinem Leben, was man die meiste Zeit tut, auch das kann nicht stattfinden. Und ich glaube, das ist etwas, was auch viel, viel vergessen wird, neben dem finanziellen Aspekt, dass es halt auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche massiv beeinflusst. So, und, ja.
Fehlt da irgendwas in Deutschland? Also ich meine, es gibt jetzt die Profimusiker, die vielleicht eine Festanstellung am Gewandhaus haben und die sind ja natürlich eine krasse Minderheit und dann gibt es halt ganz viele, die vielleicht irgendwie prekär selbstständig sind und ja, gerade die wurden natürlich in eine fette Krise geworfen.
Ja, total. Also ich glaube, alle diejenigen, die den Luxus haben, eine Anstellung als beispielsweise OrchestermusikerIn zu haben, denen ging es vergleichsweise gut finanziell über die Krise. Und ja, aber das Gros der KünstlerInnen, denen geht es nicht so. Und da ist Deutschland schon auch ein sehr spezielles Pflaster. Das ist in anderen Ländern schlechter gelöst, in anderen aber auch besser, wie die freie Szene abgesichert ist und versorgt ist finanziell. In Frankreich beispielsweise gibt es für MusikerInnen, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Konzerten spielen im Jahr, so eine Art Festgehalt, man ist dann angestellt quasi. Oder in Skandinavien gibt es ganz andere Fördermittel und Programme. Ja, als in Deutschland, wo man schon den Eindruck hat, so wenn es ernst wird, dann wird da ganz, ganz schnell der Hahn zugedreht.
Da könnte sich also vielleicht was ändern. Ja, vielleicht hat Leonie dazu noch.
Ja, also ich würde auch sagen, dass die Corona-Krise insbesondere ja die Künstler, selbstständige Künstler und vor allem aber junge Künstler sehr hart getroffen hat. Also die Neustartprogramme des Bundes gingen an eigentlich uns fast allen vorbei und das hat damit zu tun, wenn man halt Newcomer ist, dann kann man eben nicht schon 5 Jahre Geschäftstätigkeit vorweisen, ne, nicht schon, hat noch nicht in den großen Sälen gespielt, ne? Und diese Förderung hat ganz klar darauf abgezielt, Etabliertes zu erhalten. Was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Ne? Aber das führt halt dazu, dass eigentlich eine ganze Generation von KünstlerInnen durchgerattert ist in diesen 1-2 Jahren jetzt. Ne? Und das macht es sehr, sehr schwierig. Und da fehlt es in jedem Fall an Programmen für Newcomer, Leute nach dem Studium, dass man ihnen halt trotz der Krise halt in diese Selbstständigkeit und Berufstätigkeit überhelfen kann. Das sollte auf jeden Fall geschaffen werden und zudem natürlich auch eine langfristigere Planung, weil wenn man sich um jedes Projekt und manchmal sogar selbst jeden Gastspielauftritt mit einer Förderung bewerben muss, das macht Planbarkeit unheimlich schwer. Und ja, also das wären Sachen, die man auf jeden Fall verbessern könnte und ich glaube, es wäre durchaus möglich. Das hängt auch nicht am Geld, sondern einfach an der Verteilung.
Es hat Probleme, die vor Corona schon existiert haben, nochmal verstärkt quasi auch.
Ja, genau.
Wie ging es Philipp mit?
Ja, also es ist so, also vieles wurde schon gesagt. Auch für mich ist tatsächlich keins der Förderprogramme in Frage gekommen, das irgendwie Verkettung von Zufällen, ich keine Ahnung, aber jedenfalls habe ich alles gelesen, auch die ganzen Paragraphen und Förderrichtlinien habe ich mir alle reingefahren, habe sie auch verstanden, glaube ich, und habe dann oft gesagt, okay, es kommt nicht in Frage, also es stimmt nicht ganz, ich habe im letzten Jahr dieses Stipendium von der Kulturstiftung Sachsen bekommen, das wie hieß das noch gleich? Denkzeitstipendium. Das haben ja auch viele bekommen. Das war auch eine super Sache. Die hat auch auf jeden Fall geholfen. Aber das gab es im Sommer 2020. Und dann kam ja noch mal eine ganz lange Strecke des Lockdowns von November bis April oder so. Also ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr konnten wir nicht arbeiten. Und ich habe natürlich auch für Schatz und Schande viel Planungsarbeit gemacht, viel versucht, uns eben schon auf die Dörfer zu bringen für diesen Sommer. Und das war eben auch extrem schwer, weil ganz, ganz viele Veranstalter natürlich auch nicht wussten, wann sie wieder was machen können und vorsichtig waren, lieber keine Verträge abschließen wollten, lieber noch nichts planen, weil es könnte passieren, dass es nichts wird, dass es wieder einen Lockdown gibt. Und total verständlich, diese Vorgehensweise, aber natürlich, dann passiert eben auch nichts und für uns, wenn nichts passiert, dann können wir auch nichts verdienen und das ist schon prekär. Ja, und dann ist es halt eben so, dass natürlich viele, also heute habe ich wieder ein neues Programm gelesen, was vielleicht sich schon ein bisschen an die Zielgruppe der Berufseinsteiger richtet, aber das wird eben in Stipendienform vergeben und dann gibt es davon für deutschlandweit 719 Stipendien, das ist ein extrem kleiner Kreis, wenn man sich vorstellt, wie viele freie Künstler es in ganz Deutschland geben muss, die aktuell am Berufseinstieg gerade waren und jetzt in diese Krise reinschlittern. Und das ist eben, finde ich, schon schade, dass dann solche Hilfsmaßnahmen, wenn sie kommen, das Problem scheint erkannt worden zu sein, dass sie dann nur so ganz punktuell vergeben werden.
Ja, prinzipiell wäre wahrscheinlich so eine institutionelle Förderung für Projekte da wünschenswert, weil das Problem ist ja oft, man hat dann in einem halben Jahr plant man voraus, da soll dann ein Auftritt sein und man schreibt dann einen Antrag und hinterher wird der Antrag abgelehnt, man hat aber schon mit dem Veranstalter quasi dann den Auftritt vereinbart und dann bemerkt man, ah ja, das ist jetzt, steht jetzt, aber wir können es gar nicht machen, weil wir kein Geld kriegen oder wir machen es dann einfach so ohne Geld oder so. Hattet ihr damit auch jetzt praktische Erfahrungen? Ihr habt jetzt da zum Beispiel im Gewandhaus einen Auftritt, der ja auch Teil von so einem Programm ist, was ja eigentlich so eine Art Förderung sein. Leipzig klingt weiter. Könnt ihr da erzählen, wie das gelaufen ist?
Also das Gewandhaus hat in Kooperation mit Leipzig plus Kultur dieses Programm auf die Beine gestellt. Und wir haben uns da beworben. Und es läuft dann jetzt letztendlich darauf hinaus, dass wir sozusagen den Raum bekommen, so, aber halt sowohl halt unseren Techniker, der das jetzt Gott sei Dank ehrenamtlich alles für uns macht, also ein befreundeter Techniker mitbringen müssen, als auch die gesamte Technik und einen Tanzboden, den man jetzt auch nicht einfach so, ja, mal unterm Arm geklemmt hat als Gruppe in der freien Szene. Die Dinger kosten über 1000 Euro. Alles selbst mitbringen müssen und dazu halt die Betriebskosten, die über 1000 Euro sind, auch zahlen. Und wir haben uns jetzt darauf eingelassen, aber das sind die Bedingungen. Und ja, und wir kriegen alle Einnahmen. Wenn aber nicht so viele Leute kommen, dann ist das für uns natürlich, also es bleibt für uns ein finanzielles Risiko.
1300 Euro ist für euch wahrscheinlich auch kein normales Betriebskostenbudget, oder?
Ja, im Gegenteil, eigentlich läuft das ja so, also wir spielen ja auch in Grünau beim Schöner Parkfest und das ist für uns ganz wunderbar. Also die zahlen uns 1000 Euro Gage. Wir kommen, wir spielen, da sind Techniker vor Ort, eine Bühne und Licht und Technik ist alles da. Das ist eigentlich ein Gastspiel, wie man das, sag ich mal, normalerweise macht. Ja.
Also hätte da bei diesem Leipzig klingt weiter das vielleicht schon bedacht werden können, dass da die Akteure der freien Szene eben ja nicht so funktionieren einfach.
Genau, dass die vielleicht halt auch einfach, genau, dass die Verhältnisse halt ganz anders sind und man sich das im Grunde eigentlich nur sehr schwer und nicht ohne Risiko leisten kann, ja.
Ja, kommen wir vielleicht rüber zu dem eigentlichen Anlass des Gesprächs auch. Das ist ja auch eure Sommertour, von dem eben dieser Auftritt im Gewandhaus ein Teil ist und dann auch in Grünau. Könnt ihr das kurz erzählen, wo ihr jetzt überall zu sehen sein werdet?
Ja, unbedingt. Genau, also ihr habt verstanden, ihr müsst unbedingt kommen. Wir brauchen jeden Zuschauer und es lohnt sich vor allem. Das ist ja das Großartige. Es ist bewusstseinserweiternd, horizonterweiternd und ein Kunstgenuss. Und deswegen sage ich jetzt schnell die Termine. Und zwar spielen wir diesen Freitag am 9. Juli spielen wir auf der Sommerbühne des Ostpassage-Theaters. Das ist in einem verwunschenen, verlassenen Hinterhof auf der Dresdner Straße Nummer 82.
Ja. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin ja auch Mitglied des OPTs. Das ist ein ganz wunderbarer Ort, einer der wenigen noch verbliebenen Original-Leipziger Lost Places sozusagen, den es auch nicht mehr lange geben wird, muss ich dazu sagen. Also es ist auch ein wenig ein Abschiedsfest für diesen wunderbaren Ort, also ein waldiger Hinterhof und der sehr, sehr weitläufig ist mit einer kleinen Amphitheaterbühne. Und das da oben eher Theater zu sehen, wird auf jeden Fall.
Ja. So schön wie in Rietznitsch.
Mindestens so schön wie in Rietznitsch, genau.
Das wird Rietznitsch am Freitag.
Und dann ist noch beim Schönauer Parkfest, glaube ich, noch ein.
Genau, am Sonntag sind wir dann beim Schönauer Parkfest am 11.07. um 19 Uhr. Und dann am nächsten Donnerstag, am 15.07. ist der Auftritt im Gewandhaus. Und dann gibt es noch einen vierten, ebenfalls wieder auf der Sommerbühne des Ostpassage-Theaters. Der ist am 22.07. auch um 20 Uhr.
Vielleicht wäre da die Zukunft dieses Rietznitscher Heimatvereins noch ein ganz interessantes Subjekt. Wird es ihn weitergeben? Wie gesagt, jetzt wurde schon die Dorftournee angekündigt. Habt ihr schon weitere Stücke, vielleicht auch ja, neue Stücke da im Auge?
Ja, haben wir. Also genau, den Rietznitscher Heimatverein, den gibt es ja eigentlich nur in diesem Stück. Aber wir haben uns sozusagen, wir fanden den Titel Schatz und Schande, fanden wir irgendwie schön und schön zwiespältig. Deswegen haben wir uns ihn auch sozusagen als Kollektivnamen für oder als Oberbegriff für weitere Stücke dahergenommen, die Leonie und ich. Und das nächste, was wir planen, wird auch wieder ein Musiktheaterstück, aber diesmal ganz anders. Wir beschäftigen uns mit einer Komponistin des italienischen Frühbarocks mit Francesca Caccini, eine total interessante Komponistin, die zu einer sehr spannenden Zeit gelebt hat. Und ja, da geht es um Barockmusik, es geht um Feminismus, es geht um Herrschaftsstrukturen Und das Ganze wird auch wieder trashig, lustig, modern adaptiert und bearbeitet.
Genau, das Ganze wird den Titel tragen Francesca Caccini oder Die Befreiung des Mannes von der Insel der Angst. Das ist angelehnt an den Titel, auch sehr langen Titel, von Francesca Caccinis Oper Die Befreiung des Ruggiero von der Insel der Alcina. Das ist eine der ersten italienischen Opern überhaupt. Also man könnte sie da auch neben Monteverdi stellen und sagen, ey, warum kennt ihr Francesca Caccini nicht? Ich glaube, es ist klar, warum wir sie nicht kennen, weil wir hatten sehr lange Patriarchat und auch immer noch. Und das Stück ist sozusagen der Versuch einer musikalischen Bergung und spielerischen Bergung dieser wunderbaren, damals weltberühmten Komponistin, die in einer... man nennt es Gynocracy gelebt hat, also einer Frauenherrschaft, die ermöglicht hatte, dass sie komponieren konnte und schaffen. Und darum wird es dann gehen und wir werden halt wieder mit Schauspielerinnen arbeiten, vier ganz tollen Musikerinnen, die auch selbst komponieren tätig sind und das in Leipzig auf die Beine stellen und dann hoffen, dass wir die Ängste der Männer vertreiben können.
Ja, hoffentlich. Und was fürs Herz wird es vielleicht auch sein. Ja, wir müssen nochmal die Internetseite durchsagen, wo man jetzt die Termine nochmal nachlesen kann. Vielleicht könnt ihr das nochmal tun.
Auf jeden Fall, das ist auch gar nicht schwer. Und zwar www.schatzundschande.de. Und zwar Schatz und Schande, alles klein und hintereinander weg, ohne Leerzeichen oder irgendwas in dergleichen.
Das kriegt man hin. Genau, und jetzt aber noch spielen wir noch ein Lied. Was habt ihr vielleicht noch für Ideen? Was könnte man noch spielen aus dem Stück?
Also ich würde sagen, holla hi, holla ho.
Auf jeden Fall.
Ja, dann bedanke ich mich sehr beim Rietznitscher Heimatverein. Das war wieder sehr schön und ich hoffe, dann auch mal es dahin zu schaffen nach Rietznitsch.
Sehr ja. Gern.
Viel Spaß mit Horch, was kommt von draußen rein. So heißt das Stück.
Und vielen Dank.
Danke.
Bitte. Ja, danke.
Tschüss.
Ich weiß, kommt von draußen rein.
Holla hi, holla ho.
Wird's wohl mal feins Liebchen sein.
Holla hi, ho.
Geht vorbei und schaut nicht rein.
Holla hi, holla ho.
Wird's wohl nicht gewesen sein.
Holla hi, ho.
Sagt mir Leute ganz gewiss.
Holla hi, holla ho.
Was das für ein Lieben ist.
Holla hi, ho.
Die ich liebe, krieg ich nicht.
Holla hi, holla ho.
Und ne andere mag ich nicht.
Holla hi, ho.
Wenn mein Liebchen Hochzeit hat.
Holla hi, holla ho.
Ist für mich ein Trauertag.
Holla hi, ho.
Hey, hey. Ach, ihr faule Fälle, bitte! Mitmachen!